Hallöchen allerseits, da sind wir wieder, eure Lieblingspodcaster Dr. Bademantel, Dr. Jettmann-Streams, heute ausnahmsweise mit Martin und
der Jasmin. Hallihallo in die Runde.
So, du hattest ein Thema mitgebracht, weil ich weiß noch nicht so genau, worauf wir uns da einlassen, aber es ging um Unterhaltungsindustrie und dein Beispiel oder dein Einstieg war, du warst beim Puppenspiel.
Ich war beim Puppenspiel. Und das ist nicht nur was für Kinder, jedenfalls nicht in Hessen, denn dort gibt es das Kikeriki-Theater. Und im Kikeriki-Theater spielen echte Menschen auf der Bühne mit Handpuppen. Und die machen das so grandios.
Moment, du siehst beide. Also du siehst den Menschen und du siehst den Puppenspieler und die Puppe.
Sowohl als auch. Manchmal verschwinden die Theaterschauspieler hinter einer Bretterwand oder hinter einem Zaun und man sieht nur die Puppen. Es gibt aber auch Szenen, wo Puppe und Schauspieler miteinander interagieren. Also es gibt zum Beispiel, die haben verschiedene Theaterstücke natürlich im Repertoire, nicht nur eins. Und eines meiner Lieblingsstücke ist die Nibelungenentzündung. Bei der Nibelungenentzündung spielt ein Drache mit.
Moment mal, habe ich jetzt dieses unfassbare Wortspiel wirklich mitgekriegt, die Nibelungenentzündung?
Richtig, genau.
Wow, das ist aber so ein bisschen auf dem Niveau von Herminia Bielefeld, ne?
Hallo, das ist ganz witzig.
Ah, okay. Ich fand Herminia auch ganz gut.
Also, in dem Stück hat natürlich die Hauptrolle ein Drache, wie wir wissen. In diesem Stück aber ist der Drache, er ist ja ein Warmblüter, schwul. Und dieser schwule Drache erzählt so seine ganz eigene Geschichte der Nibelung.
Moment,
also ganz
spaßig. Kurz. Ja, der Drache ist also schwul. Gut, ja.
Ja, aber eigentlich wollte ich das nicht erzählen, sondern was ich erzählen wollte, denn neulich war ich jetzt mal wieder beim Kikeriki-Theater. Und da haben sie auch wieder ganz grandiose, lustige Dinge zum Besten gegeben, aber das Publikum klatschte erstmal nur sehr verhalten. Und dann stand einer der Schauspieler da vorne und sagt, hey Leute, das ist hier real. Hier ist keine Glotze davor, keine Scheibe, sondern hier sind echte Schauspieler. Wir sind hier im echten Leben. Corona hat euch echt verdorben. Und für uns Schauspieler ist der Applaus unser Lebenselixier. Und da erwachte dann auch endlich der Saal sozusagen zu leben. Und alle haben sich dann nochmal vor Augen geführt, dass sie eben nicht vor der Glotze sitzen.
Du meinst diese Interaktion zwischen demjenigen, der da auf der Bühne irgendwas fabriziert und der darauf, du möchtest ja eine Reaktion haben.
Ja, dafür macht das ja der schauspielende Mensch.
Ich habe gehört, manche machen das sogar für Geld, aber...
Aber alle für Ruhm und Ehre. Für Geld vielleicht auch noch, aber auf jeden Fall auch für Ruhm und Ehre.
Ich habe irgendwann eine ganz zauberhafte Geschichte über Udo Jürgens gelesen, den ich ja sowieso immer bewundert habe. Und den konntest du auch für viel Geld buchen. Ja, also wenn du richtig viel Geld hattest, dann hat er auch auf deiner Firmenfeier gespielt. Also jetzt nicht zum 50. Folge von Bademantel und Erdnussflips, aber wenn SAP gerufen hat oder Adidas oder so, dann hat er das auch schon mal gemacht. Und dann hat er auf irgendeiner Firmenparty gespielt und dann haben die Leute überhaupt nicht zugehört. Die haben auf ihre Handys geguckt, die haben geplappert und sonst was. Dann hat er irgendwann mal gesagt, ja, Leute, ich mache hier, ne, ich habe hier Bühne und so weiter. Und ich meine, es war Udo Jürgens. Es war jetzt nicht irgendwie Vater Abraham mit den Schlümpfen. Ja? Und nachdem die nicht aufhörten, hat er den Auftritt abgebrochen. Hat gesagt, ich gebe das Geld zurück, habe keine Lust drauf.
Kann ich mir gut verstehen. Ich meine, er hat es ja auch nicht nötig, ja?
Nein, der hat es nicht nötig, aber... Andere haben es auch nicht nötig. Das zeigt ja, dass irgendwie der Applaus ja schon irgendwie die Währung des Auftretenden ist.
Absolut. Das muss aber ein sehr hartnäckiges Publikum gewesen sein, weil meine Erfahrung war jetzt, dass das Publikum sofort quasi aufgewacht ist und dann war auch.
Aber du warst ja in einem Theater. Du warst ja jetzt auf einer Veranstaltung, wo es darum ging, du nimmst ein Stück auf, dass sie das jetzt irgendwie so rezipieren wie ein Fernsehfilm. Und nicht applaudieren ist eine Sache. Irgendein Firmenfest, da gehen die Leute hin, um sich zu besaufen.
Ja, und haben dann wahrscheinlich auch nicht so viel Lust drauf. In meinen alten Tagen in der Industrie habe ich solche Events auch öfter erleben dürfen, gute oder schlechte. Also einmal zum Beispiel war es so, da haben wir tatsächlich, ich hörte so Klänge aus dem Konferenzraum, dem sehr großen, und denke, verdammte Hacke, die kenne ich doch. Und da spielten tatsächlich die Gypsy Kings. Das war also wirklich ein Event.
Okay.
Das war mega, das kann man nicht anders sagen. Es gab auch mal, weil als ich zu meinen Motorola-Zeiten waren die Fabriken in Irland und dann gab es mal einen Besuch von Pierce Brosnan und du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Menschen plötzlich an diesem Tag in Irland zu tun hatten, weswegen wir da unbedingt hinfliegen mussten, um irgendwelche wichtigen Dinge zu erledigen.
Den hätte ich auch gerne mal kennengelernt.
Ja, das war schon oder ist immer noch ein toller Typ, das stimmt. Aber
ja, das glaube ich auch.
Ich habe auch ein Negativbeispiel und zwar gibt es ja auch so, dass dann Firmen bestimmte Musicals oder so sponsern. Motorola hat damals ein Musical von The Who gesponsert. Also einfach mal ein Musical.
Quadrophenia.
Nee, es war nicht Quadrophenia, es war irgendwas anderes, aber was ganz Schreckliches mit irgendeinem,
Aha.
keine Ahnung, kann es nicht wiedergeben. Jedenfalls, eigentlich bin ich ein Musical-Fan. Musical ist ja
Tommy. Tommy, das
Tommy, genau, Tommy the Who, genau.
mit dem blinden Flipperspieler.
Genau, ganz
Okay,
schrecklich.
ja, okay. Das ist auch eher grauenhaft. Also, Entschuldigung an die Musikkritik.
Ja, also ist tatsächlich so, ich meine, wenn du eher so die seichte Fahrstuhlmusik magst und eher so das seichte Musical-Geschehen, was ich sehr mag, und dann kriegst du plötzlich Tommy the Who vorgesetzt, das war ziemlich schrecklich. Also insofern kann ich mir vorstellen, dass dann auf so Firmenfeiern die Leute dann hartnäckig in ihre Glooming-Handys schauen und nicht so interessiert sind auf das Kulturprogramm, was ihnen geboten wird, was schade ist.
Also es ist auch ein bisschen wieder, wie es so aufgebaut ist. Ne? Auf unserer, wir haben tatsächlich für die Größe meines Unternehmens relativ lange legendäre Sommerfeste, allerdings auch nur alle 5, 6 Jahre, die wirklich richtig gut sind. Da legt einer auf, der kann, und Essen und Trinken ist prima. Und beim letzten Mal hatten wir Brings.
Ja, das bringt's natürlich.
Ja,
Bringt's, bringt's,
ist
bringt's.
also für die Leute, die das nicht wissen, das sind so eine Art Kölsche Stones. Ja, nicht ganz so alt, aber fast so gebrechlich.
Und mindestens genauso erfolgreich und genauso gefeiert.
In Köln ja, da kennt keiner die Stones, da kennt jeder Brings. Und dann haben die irgendwie aber ihre 5 größten Hits in so 10-Minuten-Versionen gespielt, wo ich gedacht habe, Freunde, das ist jetzt aber offensichtlich, dass ihr die Hand aufhaltet. Ne? Klar, kannst du in jeder Frittenbude Kölsche Jung spielen und alle singen mit, aber fand ich jetzt auch nicht, das war jetzt auch nicht der Act. Also hinterher die Tanzerei zu gut abgehangenen Klassikern, die war deutlich besser. Deswegen, ich weiß nicht, ob das immer so eine super Sache ist. Allerdings, wenn ich auf einem Firmenfest gewesen wäre und da hätte Udo Jürgens gespielt, da hätte ich nicht auf mein Handy geguckt.
Ich auch nicht, da wäre ich in Row Zero gegangen und hätte dann irgendwie Dinge auf die Bühne
Ich weiß
geschmissen.
gar nicht, ob der Row Zero hatte, aber okay.
Hätte Udo Jürgens keinen Grund gehabt, das Konzert abzubrechen.
Nee, also meinetwegen hätte er bestimmt auch nicht abgebrochen. Aber die Sache ist ja, die Geschichte oder ein Teil deiner Geschichte war ja, dass die Leute irgendwie nicht mehr erkennen, was das tatsächlich für eine Leistung ist. Also ich habe jetzt Puppentheater nicht viel Erfahrung. Hier in Köln gibt es ja das Hennischen-Theater, wo ich zu meiner Schande gestehen muss, noch nie war. Ich kenne natürlich so ein paar Ausschnitte daraus und das ist ja auch ein bisschen, das ist ja sehr volkstümlich dem Kölner aufs Maul geschaut.
Auch in Mundart gesprochen, weil das macht Kikeriki auch. Die machen das in Urhessisch.
Ja, sicher da, da eben den Spöllmanes und den Tennischen und, ne, und den Spöllmanes, der stottert immer, und dann spuckt er dabei, der spölt der. Ne? Das ist so ein bisschen, also das ist politisch auch nicht korrekt, das kannst du heute nicht mehr machen. Man kennt die halt, weil die in anderen Zusammenhängen mal auftauchen, aber ich kam zu einem Zeitpunkt nach Köln, wo ich für Puppentheater jetzt noch nicht oder nicht mehr in Frage
Achso, die
kam.
machen auch Puppentheater.
Das ist ein Puppentheater, das ist ein reines Puppentheater. Das ist ein reines Puppentheater. Und die haben die so an der Stange. Ja, also kannst du mal googeln, können wir in die Shownotes reinstellen, Hennischen Theater. Und die machen so kölsche Stücke, die kannst du als Nicht-Rheinländer, glaube ich, gar nicht
Ja
verstehen.
gut, bei Kikeriki ist es ähnlich. Die machen es auf Urhessisch und natürlich dann auch, ne, so,
Aber
nur die
Jerusalem.
Feindschaften, die es zwischen Düsseldorf und Köln gibt.
Aber das kannst du doch auch nicht verstehen, oder verstehst du das
Ja,
mittlerweile?
selbstverständlich habe ich mich da eingehört, ja.
Beisige.
Weiß ich ja das.
Die
Ja, und
Pässe, die Pässe,
die
ne?
Pässer, genau, wir erinnern
Die
uns.
Pässe.
Und da ist es natürlich auch so, dass sie dann die lokalpatriotischen Feindschaften schön ausleben und so. Also sehr, sehr gut gemacht.
Genau, das machen die da auch. Ich habe mit Puppentheater assoziiere ich natürlich die Sachen aus meiner frühen Kindheit, eine Insel mit 2 Bergen
Ja, da hatten wir natürlich ja schon mal eine
und
Sendung gemacht über unsere Vorliebe für die Augsburger
ja,
Puppenkistchen.
das war natürlich ganz wunderbar. Und wenn man das heute sieht, denkt man, wow, das ist mit einfachsten Mitteln.
Ja, aber tolle Mittel. Also ich fand das Meer immer toll mit der Zellophanfolie. Es war super.
Ja, das war toll. Aber dieses Meer, das war ja eine Plastikfolie, ne?
Ja, aber super gemacht. Ja.
Ja, für uns als Kinder total ausreichend. Lustig ist bei der Augsburger Puppenkiste ja tatsächlich, dass die haben ja keine Auswärtigen verpflichtet. Die waren ja also aus Augsburg, die Leute, die da gesprochen haben. Das waren ja keine irgendwelchen Topstars, sondern die haben gesagt, du hast eine ganz gute Stimme, komm mal rein. Deswegen hatten die auch alle so ein bisschen Slang. Die sprachen ja so ein
Ach so.
bisschen bayerisch, ne? Aber egal.
Naja, wunderbar. Ja, aber immerhin finde ich es jetzt so witzig, weil Augsburger Puppenkiste ist ja klar für Kinder und solche, die noch Kind geblieben sind in ihrem Herzen. Aber diese Puppentheater, die jedenfalls Kikeriki und ich vermute auch das, was du da ansprachst, das ist ja für Erwachsene und das finde ich ziemlich interessant.
Ja, Hennischen ist für alle. Also das ist für alle, da haben auch die Erwachsenen was von. Weil natürlich werden da auch irgendwelche Kölschen, genauso wie du sagst, irgendwelchen Kölschen Stereotypen und Geschichten aufgewärmt. Und das hört man ja auch immer gerne. Und ich glaube ja auch, dass der Dialekt da was für tut, ne? Dass das Ganze interessanter wird, indem du, weil das dann einen lokalen Bezug hat und nicht irgendwas ist.
Mit Sicherheit
Aber
ist das so. Aber zum Beispiel, da du es eben vorhin ansprachst, dass man nicht mehr würdigen kann, was sie da eigentlich leisten auf der Bühne, weil das ist ja schwierig, Menschen so lange zu unterhalten, dass die dir nicht abdriften in Gedanken und so weiter. Und da denke ich zum Beispiel auch immer an die Zirkusse. Ich weiß jetzt nicht, wie der richtige Plural ist, den Zirkus.
Zirkus, oh,
Zirken,
da müsste
Zirki.
ich als Lateiner eigentlich wissen, aber
Ja,
ich
also die
passe.
Zirkusse, auch das ist ja eine große Unterhaltung und das ist ja wahnsinnig schwierig, stelle ich mir zumindest vor. Für so einen Clown in der Manege gegen die Glotze anzukämpfen. Ne? Die Kinder sind heute verwöhnt und sagen sich dann, was ist denn das?
Naja, mit Zirkus bin ich nie warm geworden. Also ich komme ja eigentlich aus einer Zeit, wo ein Zirkus, wenn der Zirkus in der Stadt war, ging man ja auch hin. Ne? Und ich hatte ja nicht die Alternative, auch nee, dann gucke ich mir irgendwie die Batman-Serie auf Netflix an. Also bin ich da auch, aber ich weiß es nicht. Also erstmal riecht es immer nach Tier
Ja.
und ich fand diese Clowns auch nur so grenzwertig lustig.
Also die Clowns fand ich auch nie toll. Die haben mir auch als Kind, glaube ich, eher Angst gemacht. Was ich natürlich toll fand, waren die Tiere, insbesondere die Raubtiere, die dann in den Käfigen waren. Und da hast du recht, da stank es natürlich nach Tier. Aber wenn so der Zirkus Krone in der Stadt war, das war das Event. Da hatten dann alle
Ja, da ging
Karten und
man
da wurde
hin.
hingepilgert, ja.
Ich war mit den Kindern hier mal bei Roncalli. Das ist ja so ein bisschen anders, ne? Und das war schon ganz nett. Das ist ja auch nicht so ein Großtierzirkus, sondern da ist ja ein bisschen Schauspiel und Comedy mit drin. Das war tatsächlich ganz schön. Das habe ich auch irgendwann mal in den 80ern schon mal gesehen. Ich hab ja ein Riesenfaible fürs Theater immer schon gehabt. Ich hatte schon als Schüler ein Theaterabo. Damals gab es in Reit noch ein Theater, ist jetzt wahrscheinlich ein Dönergrill drin, ich weiß es nicht.
Ja, ist den Kürzungen im Kulturbereich zum Opfer gefallen.
Kürzung, Kulturbereich findet, glaube ich, in Mönchengladbach nicht mehr statt. Wir haben ja die Borussia, reicht ja.
Ist schon alles gekürzt.
Das ist Kunst. Jedenfalls hatte ich da schon ein Abo. Ich hatte auch als Student, zumindest als ich Köln studiert habe, ein Abo und ich habe jetzt auch wieder seit Jahren eins. In Köln haben wir ein bisschen das Problem mit Schauspiel und Oper. Ne, das ist ja die dritte Großbaustelle neben der Elbphilharmonie und dem Flughafen Berlin-Brandenburg mit dem Unterschied, es wird kein Ende geben.
Bei euch wird es kein Ende geben.
Nee, da wird es kein Ende
Auch keins mit
geben. Also
Schrecken.
das ist unglaublich. Das ist noch nicht mal ein Neubau, sondern ein Umbau. Und bei der Elbphilharmonie, warst du schon mal in der Elbphilharmonie?
Ja, die habe ich mir angeschaut.
Und?
Grandiosomat.
Muss irre sein, ne?
Ganz toll. Vom Setting, vom
Ja,
Interieur.
ich muss da, glaube ich, auch mal hin. Also allein baulich sieht das schon fantastisch aus.
Ganz toll.
Ja, so. Also muss man sagen, ja, hat lange gedauert. Ja, hat Unsummen verschlungen. Aber hey, guck mal, ne? In Köln wird das natürlich irgendwie, da wird wahrscheinlich die Reaktivierung eines 60er-Zweckbaus bei rauskommen. Und wir haben seit Jahrenden, wird das irgendwie gemacht und es kommt nicht weiter. Ich nehme mal an, das ist das typische Prinzip eines Kölner Baus, dass die Ausschreibung natürlich der Bitter und der Jupp kriegen. Und der Bitter, er wohl gerade einen betrügerischen Konkurs gemacht hat und auf Ibiza sitzt und deswegen geht das mit den Fenstern nicht weiter. Also wie immer Pfusch und Krümel. Aber sie haben darauf reagiert und haben in dem Ortsteil Mülheim, der sonst nicht gerade von der Muse geküsst ist, haben sie alte Fabrikgebäude aktiviert und da findet jetzt das Theater statt. Das hat immer den Charme des Improvisierten, aber mir gefällt es eigentlich ganz gut, weil du hast jetzt keine moderne Bühne zur Verfügung, ne? Du hast das, was du da hast. Und damit machen sie es halt. Und ich finde das tatsächlich eigentlich ganz gut, weil da musst du dich halt damit bescheiden. Da musst du gucken, was du da rausholen kannst. Aber ich finde es immer wieder eine Irrsinnsleistung, da auf der Bühne zu stehen und ein Stück zu spielen, was ja im Grunde genommen der Vorgänger des Spielfilms ist. Also du hast ein Stück, das hat einen Anfang, eine Handlung und ein Ende. Hast du nicht selber geschrieben, ist klar.
Eine Dramaturgie.
Genau. Aber das musst du ja rüberbringen. Und es reicht ja nicht, dass du diesen Text irgendwie abliest vom Teleprompter oder das irgendwie völlig modulationslos runterbetest, sondern du musst das ja richtig spielen und du musst das live spielen. Und wenn du Mist baust, hast du Mist gebaut.
Ja, und das merkst du natürlich dann auch sofort, weil dann ist die Reaktion des Publikums, glaube ich, sehr unmittelbar, wenn es schlecht ist. Die
Ja.
Menschen, also stell dir vor, du stehst da auf der Bühne, spielst dir die Seele aus dem Leib und dann stehen Menschen auf und gehen gelangweilt aus dem Saal. Ich glaube, es könnte nichts Schlimmeres oder Schrecklicheres geben.
Ich war mal in einer Theatergruppe und wir hatten tatsächlich zwei Auftritte gehabt in so einem kleinen Theater in Köln. Wir hatten Mini-Dramen. Also es hieß Mini-Dramen, das waren so kleine Stücke, die so 5 Minuten dauerten. Ne? Teilweise absurdes Theater. Also ich hatte zum Beispiel die Rolle, ich musste eine Fahrplanauskunft, das ist von Peter Hanke, wo dann einer sagt, wie komme ich nach Murnau? Und ich dann einen 1,5 Seiten Monolog, wie man wo umsteigen muss und wo dann die Bauernkarre wartet und an welchem Hundehaufen man vorbei muss. Und ich hatte eine Bundesbahnuniform an und ich hatte einen Strahler auf der Birne. Es hatte sowas, ein bisschen was Militaristisches. Und natürlich habe ich mir in die Hose geschissen. Denn wenn du diesen Text.
Das glaube ich nicht. Du bist doch eine Rampensau. Da war doch bestimmt schon der Ursprung gelegt für
Ja,
deine.
ich wäre aus der Nummer immer rausgekommen.
Ja.
Ich wäre aus der Nummer rausgekommen, das ist klar, ich hätte mich da rausgeblödelt. Aber ich wollte natürlich da auch abliefern.
Und du hast abgeliefert, da bin ich mir sicher.
Ja, aber ich habe gelernt, mein lieber Mann. Also so viel wie fürs Staatsexamen. Ich habe diesen Text, den habe ich wirklich gefressen, rauf und runter. Da konnte ich mich nachts wecken, da konnte ich den. Das waren nur immerhin 1,5 Seiten.
Wahrscheinlich kannst du ja noch heute, wenn wir dich wecken. Aber das
Nee,
ist.
kann ich nicht
Ach,
mehr.
da hast
Habe
du
ich letztens
vergessen.
mal überlegt, ich müsste den mal suchen. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir alle hinter der Bühne standen. Wir waren alle Amateure. Beziehungsweise eine von uns, Dagmar Schönleber, können wir mal in die Shownotes tun. Die ist mittlerweile bei Lady Sniper, also dieser Comedy-Show. Und so, die ist richtig durch die Decke gegangen. Die
Aus
macht.
der ist was geworden.
Aus der ist was geworden, ja. Die war auch toll. Also die war auch tatsächlich sehr, sehr gut. Aber, also Dagmar, wenn du das hörst, ne, ich verfolge dich. I'm stalking you. Jedenfalls. Denn dann standen wir hinter der Bühne und wir haben das ja tausendmal geprobt. Und dann stehst du da und sagst, die lachen nicht. Wieso lachen die nicht? Das ist irre lustig. Was ist das für ein
Oder die lachen
Publikum?
an den falschen Stellen, ne? Was wie grauenvoll.
Ja, genau. Und jetzt an der Stelle, ich meine, da musst du doch brüllen vor Lachen. Da kommt ja gar keine Reaktion. Was ist los hier? Ne? Und da wirst du, also wir haben 2 oder 3 Mal gespielt. Die Premiere weiß ich noch, dass wir alle echt auf einen Ruhepuls von 180 hatten. Und dann stehst du da auf der Bühne und denkst, ja, wenn ich jetzt Mist baue, habe ich Mist
Ja,
gebaut.
genau, das kannst du nicht, ne? Kann nicht geschnitten werden und so weiter. Also wir hatten natürlich auch eine Theater-AG in der Schule, beim Abi, und
Was
zwar
mich jetzt nicht wundert.
zwei. Und die konkurrierten miteinander. Und man versuchte sich dann auch immer gegenseitig zu, wie sagt man denn, wenn man jemandem was kaputt macht, wie heißt denn das? Gegenseitig zu, nicht korrumpieren. Wie
Auszuboten.
macht man das denn, wenn man so Sachen kaputt macht?
Okay, zwei Akademiker sitzen auf der Leitung.
Genau. Also jedenfalls versuchten wir uns gegenseitig das Leben schwer zu machen.
Zerstören.
Zerstören. Wir haben dann, was weiß ich, Requisiten verändert oder irgendwie, also bei der anderen
Ach.
Theatergruppe war es ja, die hatten dann irgendeinen Narren, der musste auch, damals hieß das noch nicht Skateboard, sondern ein Rollbrett, musste mit einem Rollbrett
Ein Rollbrett, ja.
auf die Bühne fahren und da haben wir dann irgendwie die Achse so eingestellt, dass er dann immer im Kreis fuhr, also dass er gar nicht von der Bühne fahren konnte, nicht geradeaus, solche Dinge.
Wie ekelhaft.
Oder jemand musste eine Waffe ziehen und statt der Waffe steckte dann eine Banane im Holster, solche Sachen.
Okay, das ist gut. Das ist auch ein politisches Statement.
Die Gegenseite hat sich natürlich dann auch gerecht und dann wiederum unser Theaterstück. Mir fällt das Wort nicht ein.
Sabotiert.
Ja, sabotiert, das ist
Danke.
das Wort, hat unser Theaterstück sabotiert und da hat es dann wirklich Stilblüten getrieben. Aber das Tollste war mal, wir haben dann natürlich auch immer, ne, die Klassiker von Antigone bis sonst was von oben nach unten aufgeführt und so auch Romeo und Julia in einem Jahr und Romeo in diesem Jahr hatte seine Rolle nicht gelernt. Im Gegensatz zu dir hatte er sich nicht die Mühe gemacht, seinen Text auswendig zu lernen und konnte dann eben nicht im schönen Shakespeare übersetzten Deutsch die Rede halten. Jetzt komme ich aus dem Ruhrgebiet, also hat er da eine Show
Hoppa.
hingelegt. Er konnte sich nämlich genauso rauslavieren wie du, ey Julia, ne?
Komm mal,
So
Getz.
und hat,
Julia, komm mal bei mich bei.
ja, guck mal, Balkon, und hat da richtig gefreestylt, was dazu führte, dass das
Ja.
Publikum auf dem Boden lag. Das war der Erfolg des Jahrhunderts. Sie fanden das super,
Aber auch eine
aber
Leistung, oder?
Megaleistung. Und zwischendrin warf die Soufflöse, wir hatten auch noch so einen schönen Soufflösewagen, also eine kleine Kuppel, der immer reingeschoben wurde. Und die Soufflöse warf dann irgendwann ihr Buch hin und sagte, verdammt nochmal, jetzt hör doch mal zu. Da war das Publikum
Das hat
sofort.
man auch alles mitgekriegt.
Ja, alles mitgekriegt.
Ist aber legendär, muss man sagen.
Also die Aufführung war legendär, das war die beste Aufführung ever, das war der beste Romeo ever, das war klasse.
Das ist wieder ein Schwenk zu meiner schon mehrfach vorgetragenen Idee von Punkrock, dass es auch okay ist, wenn du nicht dein Instrument spielst oder nicht deinen Text gelernt hast, du kannst da was draus machen.
Wenn du es richtig machst und wenn du das Publikum
Wenn du es
mitnimmst.
richtig
Und
machst,
das ist
genau.
eben die hohe Kunst im Vergleich zu der Unterhaltung aus der Retorte.
Naja, wenn du, ne, du hast ja auch schon mal, hast ja auch schon mal irgendwas im Fernsehen gesagt.
Ja.
Ja, so, ich habe ja da auch ein bisschen Erfahrung, wie man weiß. Und da war es schon so, dass wenn ich jetzt mich völlig verhaspelt hätte, ne, oder du, ne, du kriegst jetzt mal eine Frage und dir fällt das Wort sabotieren nicht ein. Ja, kannst du rausschneiden, kannst du nochmal machen. Geht nicht im Theater.
Genau, das ist auch sehr angenehm.
Geht nicht.
Genau. Aber das finde ich beruhigt einen sehr, also mich als der Mensch, der was sagen muss, wenn ich weiß,
Ja
das kann man
klar, ja
rausschneiden. Ist
klar.
natürlich bei den Nachrichtensprechern oder so, die haben da natürlich einen anderen Druck, aber können offenbar damit umgehen. Und jetzt nochmal zurückzukommen auf Udo Jürgens, der dann sagt, da habe ich keinen Bock, ich gehe von der Bühne, habe ich auch schon, gibt solche Urban Legends mit Robert De Niro, der sagt, ich spiele dir Theater, schalten Sie Ihr Handy ab oder so. Kann ich absolut nachvollziehen, weil wie gesagt, die geben sich ja Mühe, die geben sich hin und das Publikum soll doch dann bitte auch aufmerksam
Ja, und
sein.
das finde ich auch in Ordnung. Das finde ich auch total angebracht, dass wenn du sowas machst, wenn du dich da hinstellst, weil nochmal, diese Leistung ist echt groß. Ich habe wirklich kein Problem, vor Leuten zu reden, es sei denn, ich habe das Gefühl, sie wissen mehr als ich. Also ich hatte immer das Problem.
Was ja so gut wie nie vorkommt.
Doch, doch, kommt drauf an, worüber du mich reden lässt. Wenn du mich frei blödeln lässt, da bin ich relativ gut. Aber wenn ich jetzt, ich musste ja auch im Rahmen. Wenn man so lange im Krankenhaus arbeitet wie ich, dann ist man ja auch mal kurz in so einem Karriereding und muss irgendwo Vorträge halten. Wenn ich dann also auf der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe einen Vortrag hielt und guckte ins Publikum und dachte, boah, die wissen alle mehr als ich. Verdammte Axt, die werden mir jetzt Fragen stellen, die mich komplett auseinandernehmen. Das hast du natürlich als Theaterschauspieler, Comedian oder was immer du auf der Bühne machst nicht. Dafür konnte ich aber nach 10 Minuten oder wie lange so ein Vortrag gedauert hat, einfach runtergehen und sagen, Mahlzeit, die kriegt es ein bisschen Applaus und das, den kriegte jeder. Ja, also da wurde dann auch nicht, du wurdest nicht ausgepfiffen. Aber ich dachte dann immer, wenn irgendwie Fragen kommen, ich glaube, da war ich dann auch nicht so locker.
Was aber auch ganz grandios ist, und ich glaube, das ist auch ein tolles Gefühl für den Schauspielenden, ist, wenn du das Publikum völlig überrascht mit dem, was kommt. Also ich war zum Beispiel mal in einem Theaterstück, einem Ein-Mann- beziehungsweise ein Ein-Frau-Theaterstück, und zwar spielte sie sowohl sich selbst als auch ihre demenzkranke Mutter. Und jetzt ist das Thema Demenz ja sowieso nicht das Lustigste.
Oh.
Und die hat so gut gespielt. Also immer wenn sie die Mutter war, hat sie das mit so einem Zittern, mit so einem Tremor in der Hand deutlich gemacht. Also die hat sich auch nicht umgezogen oder so, sondern die sprang dann immer von Rolle zu Rolle sozusagen und hat das so gut gemacht, dass als dieses Theaterstück zu Ende war, saßen die Leute schweigend auf ihren Sitzen. Niemand klatschte, niemand rührte sich. Es war wirklich richtig betroffenes Schweigen und die Schauspielerin, die sprach dann später mit ihr, sagte, das sei sie schon gewöhnt, das sei immer so die Reaktion und deswegen hat ihr Tontechniker, die waren also tatsächlich immer nur zu zweit unterwegs, hat der Tontechniker dann immer das Licht im Saal angemacht, also der Ton- und Lichttechniker, das Licht im Saal angemacht, damit die Leute wussten, das Stück ist zu Ende.
Genau.
Und ich glaube, da hat sie aber gut mit gelebt, dass dann keiner geklatscht hat oder so, weil eben sie genau das hat rüberbringen wollen, diese Betroffenheit.
Ich gucke mir gerne Theaterstücke an. Ich gehe auch nicht nach Hause. Es sei denn, es ist ganz grauenhaft. Ich bin auch schon mal in der Pause gegangen, als es ganz schrecklich war. Aber es gibt ja diese Klugscheißer, die ein Theaterabo haben, immer in der Pause gehen und sagen, ah, früher war alles besser. Das ist Quatsch. Die Leute geben sich Mühe. Ja, setzt euch dahin, hört euch das an. Ja, nach 4 Stunden wird es dann manchmal auch ein bisschen unbequem, aber das weiß man vorher und ich finde, Theater, die erwartet eine gewisse Würdigung, die haben sie auch verdient.
Was war denn dein schlimmstes Theatererlebnis?
Letztens innerhalb dieses Abos, also da war im letzten Jahr, war wirklich Licht und Schatten. Es gab eine Aufführung von King Lear, wo ich gedacht habe, boah, ey, Shakespeare, ich meine, Shakespeare ist immer toll, ist immer Sex and Crime. Ne? Aber ich gedacht habe, boah, das wird jetzt aber schwierig. Das war fantastisch. Da wurde gemordet auf der Bühne. Also das war wirklich, das war Action, das war toll gespielt. Standing Ovation, die Leute sind manchmal nach dem Monolog aufgestanden, haben applaudiert, weil es so gut war. Und dann kurz danach waren wir in einem Stück, da ging es dann auch wieder um Kölner Stadtgeschichte. Das ist ja das Dumme, dass die Kölner immer meinen, sie müssen was von sich unterbringen, aber wenn es keinen interessiert. Und das artete dann, das ging dann irgendwie in so eine Flüchtlings-Holocaust-Richtung. Und dann am Ende des Stücks stand einer auf, der wohl offensichtlich dazugehörte und erzählte seine Geschichte als Betroffener und wollte das Publikum in einen Dialog holen. Man muss mich nicht falsch verstehen, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn Probleme diskutiert werden. Aber ich fand das, also ich und das ganze andere Publikum fanden das für ein Theaterstück irgendwie nicht passend. Also da sind, weiß ich, dass alle total irritiert waren, gesagt haben, was soll das jetzt? Warum erzählt er uns jetzt seine Lebensgeschichte? Dafür haben wir nicht bezahlt. Also blöd, aber war so, dass wir dann, also ich bin dann irgendwann gegangen, weil ich wollte jetzt nicht, da noch irgendwelche Diskussionen mehr anhören von wildfremden Leuten.
Das ist ja, wenn die dann irgendwann mal die Bühne haben, ne, und denken, boah, jetzt habe ich meinen Auftritt und jetzt erzähle ich, was ich will,
Ja,
ja.
genau. Und das hatte sowas, ne?
Genau.
Wo wir gerade so nett zusammensitzen, wollte ich jetzt noch mal sagen. Und das hatte sowas Penetrantes, weißt du? Wenn einer auf der Bühne steht und ne, du kannst auch was bringen, was unterhaltsam ist. Ich meine, das machen wir ja auch, wir erzählen ja auch Quatsch von uns und hoffen, dass das unterhaltsam ist. Aber das wurde dann in eine Richtung geschoben, wo ich dachte, ja, das Thema ist auf jeden Fall relevant, aber nicht jetzt und nicht so.
Aber das kenne ich ja hauptsächlich und alle anderen wahrscheinlich auch aus der Uni, ne? So Universitätsprofessoren haben ja oftmals nicht gelernt, ihr Publikum im Bann zu halten. Da ist es nämlich ganz anders. Sie können langweilen so viel, wie sie wollen, weil die Leute müssen ja den Inhalt mitkriegen und bleiben sitzen. Und letztens hatte ich eine Podiumsdiskussion, an der zwei Professoren von der TU Darmstadt beteiligt waren.
Ja.
Und ich war innerhalb von 3 Minuten wieder zurückversetzt in den Hörsaal. Und es war sowas von sterbenslangweilig, dass ich auf dem Podium schon fast eingeschlafen bin, obwohl ich was zu sagen hatte. Du kannst dir also vorstellen, wie es den Menschen im
Ja.
Publikum ging. Und dem Moderator sind zwischendrin die Augen zugefallen. Das war die am allerbesten. Und ein älterer Professor, wahrscheinlich schon eremitiert, der sagte dann, schaute dann auf die Uhr. Wir dachten, oh Gott, das Grauen hat ein Ende. Schaute auf die Uhr und sagt: Oh, ich sehe, wir haben noch etwas Zeit. Lassen Sie mich auf mein Lieblingsthema kommen. Und wir so alle so, nein, 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 bitte nicht, ja, ganz grauenvoll. Also insofern, da ist es mit dem Publikum anders.
Ist bei euch als Geisteswissenschaftler auch nicht besser, ne? Weil ich meine, Medizinvorlesungen, die sind ja so unfassbar öde.
Wir hatten Vorlesungen, die waren richtig öde im Bereich Buchführung zum Beispiel, hatten wir einen Professor.
Entschuldigung, Buchführung klingt für mich jetzt aber auch nicht wie wahnsinnig spannend.
Nee, aber der hat es auch noch unspannender gemacht. Der hatte dann zum Beispiel immer gesagt: Abel, Babel und Kabel haben Gummibärchen bestellt. Abel, Babel und Kabel haben stattdessen Teddybären erhalten. Abel, Babel und Kabel schicken diese Gummibären zurück, um wie man das dann alles buchen musste. Und immer bei diesem Abel, Babel und Kabel ist man schon eingeschlafen. Das war ganz grauenvoll. Aber.
Das hat ja schon wieder, das ist ja schon so schlecht, als es wieder gut ist. Das hat ja schon Comedy-Element.
Ja, aber der war unfreiwillig komisch. Aber dann hatten wir einen.
Können wir die Folge vielleicht Abel und die Gummibärchen nennen, weil ich finde, das bin ich jetzt wirklich überzeugt.
Abel, Babbel und Gabel und die Gummibärchen.
Abel, Babel und Kabel und die Gummibärchen. Finde ich gut, gefällt mir gut.
Aber dann hatten wir noch einen anderen Professor in der Zeit, als ich in Mainz, habe ich ja studiert, als ich in Mainz studierte, wurde ein Gebäudekomplex umgebaut und deswegen hatte man keinen Platz für die Wirtschaftswissenschaftler und hat ein Bierzelt aufgebaut. Weißt du, wie auf dem Oktoberfest, so ein Riesenbierzelt. Und der Professor für Volkswirtschaftslehre, Professor Rose, hier eine Reminiszenz an seine Person, hat diesen Raum, ich weiß nicht, wie viele Menschen in so ein Bierzelt reinpassen, in Reihen sitzend, war eine ganze
Kommt auf
Menge.
die Größe des Zeltes an, glaube
War eine
ich.
ganze Menge. Und der hat diese ganze Meute unterhalten, aber wirklich interessant vom ersten bis zum letzten Moment. Zum Beispiel hatte er dann irgendwann mal kolportiert und das eben in der Gegend, in der Mainz liegt, und sagte: Wer Rheinhessen säuft, der säuft auch Aral.
Alles aus Bochum.
Solche Aussagen macht er ja. Oder Mercedes, meine Damen und Herren, ist keine Automobilmarke. Mercedes ist eine Weltanschauung.
Der ist gut, der Mann.
Der war mega gut, ja. Und wie gesagt, bei seinem Rheinhessen-Spruch sind natürlich sämtliche Winzerssöhne auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, das lassen wir eben nicht durchgehen. In nächste Vorlesung, die er reinkam, haben sie dann so 3 Stühle aufgebaut, 3 Weine aufgestellt und gesagt: So, Professor, jetzt machen Sie hier mal die Weinprobe und sagen uns, welcher dieser Weine jetzt der von Ihnen
Aral ist.
verunglimpfte Rheinhessen ist. Was ist Aral? Und der probierte und hat jeden Wein wirklich erkannt. Und hatte er die Meute auf seiner Seite und war alles prima.
Wobei jetzt mal abschließend muss man sagen, ich bin großer Freund von Rheinhessen, also so weintechnisch. Meiner Meinung nach tun die es gut. Ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, vom Puppenspiel auf die Entertainment-Qualitäten von Professoren zu kommen, aber wir haben es geschafft und hier sind wir schon. wieder am Ende.
Aber ich muss noch einen Nachtrag leisten. Da müssen wir jetzt überziehen. Das muss sein, weil ich muss jetzt auch noch von
Ja.
meinem schlimmsten Theatererlebnis erzählen. Und da kommen wir nämlich jetzt wieder aufs Puppenspiel zurück. Dann haben wir wenigstens einen schönen Bogen um unsere Sendung. Und zwar war ich mal mit der Mutter einer Freundin, der sehr intellektuellen Mutter, der sehr intellektuellen Freundin in einem Theaterstück. Sie kamen irgendwie zu Besuch und sagten, lass uns heute Abend ins Theater gehen. Ein Freund von mir, ein Kommilitone, hatte das Theaterstück organisiert und ich hatte versäumt zu fragen, wie denn dieses Stück heißt. So sind wir also mit der intellektuellen Mutter und der intellektuellen Tochter, dem Freund, ins Theater gegangen, sitzen im Publikum und ich merkte schon irgendwie so an dem Publikum, hier sitzen aber nicht die Leute, die sonst im Staatstheater in Wiesbaden sitzen. Und dachte mir, was mag das denn wohl für ein Stück sein? Und wandte mich dann an Adnan, hallo Adnan an der Stelle. Du erinnerst dich
Adnan,
vielleicht noch
Hallöchen.
daran, dass er, wie heißt denn das Stück, um Gottes Willen? Und er, das Kondom des Grauens. Das
Ralf
Kondom.
König,
Ralf
ach du
König.
Schande,
Genau.
ach du Schande, das gibt's als
Das
Theaterstück,
gibt es als
das
Theaterstück,
kenne ich als Comic.
auch als mit Puppenspielern. Und da sind in dem Falle die Puppenspieler schwarz angezogen und verschwinden hinter dem schwarzen Hintergrund und spielten dann eben das Kondom des Grauens. Ich bin fast,
Und das war grauenhaft, oder?
also ich habe mich vor Scham bin ich fast vom Stuhl gefallen, weil ich dachte, was mag diese Mutter denken? Das war so peinlich, ich konnte das Stück gar nicht genießen.
Aber Ralf König, um ein bisschen zu retten, er hat uns auch den bewegten Mann geschenkt, wo wir sehr gelacht haben.
Ja, das Stück an sich wäre wahrscheinlich großartig gewesen, aber eben nicht mit den Begleitungen.
Ja, ist schon klar. Hätte ich mit meiner Mutter jetzt auch nicht unbedingt angucken müssen.
Siehst du.
Also,
Und damit haben wir den
ja,
Bogen geschafft,
guck.
wieder zurück zum Puppenspiel.
Damit haben wir den Bogen geschafft. Ich möchte aber tatsächlich gerne meinem neuen Hobby folgen und noch ein geklautes Zitat vorlesen. Das wird dir auch gefallen. Also, liebe Freunde, jetzt schon mal, ne, für den Abschluss. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.
Von wem?
Silvio Berlusconi.
Bestimmt.
Das hat mir gefallen. So, das war's für heute. Nächste Woche unterhalten wir uns über Achtersandwich.
Genau, das sagen wir euch nächste Woche. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.